SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Der erste Pflock in nur 100 Tagen. Der neue Zürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi verknurrt seine Regierungskollegen zum Sparen. 12 Jahre oder Freispruch wegen schwerer Körperverletzung. Das sind die Anträge im zweiten Prozess gegen den sogenannten Hasch-Jesus von Wila. Vorläufig keine Entlassung aus dem Gefängnis. Das Gesuch liegt beim Bundesgericht. Der 17-jährige Straftäter Carlos bleibt aber hinter Gitter. Und später in der Sendung, wenn tätowierte Haut ins Museum kommt. Das Gewerbemuseum Winterthur überrascht mit einer provokativen Ausstellung. Das Wetter, der Sommer kommt morgen, eine kühle Dusche über, am Morgen ist es schön, am späten Nachmittag kann es regnen, Temperaturen liegen bis 27 Grad. Am Mikrofon Margrit Meier. Kaum war er im Amt, hat der neue Zürcher Finanzvorsteher Daniel Leupi seine Stadtratskollegen zum Sparen aufgefordert. Jetzt muss die Regierung also nach Winterthur und Schaffhausen auch zu Zürich den Gürtel enger schnallen. Wie der Sparkurs vom grünen Politiker aussieht, Dorothea Simeon.
Bis 2017 schreibt die Stadt Zürich rote Zahlen. Das ist die Prognose vom letzten Jahr und die hat sich nicht verbessert. Darum hat der neue Finanzvorsteher Daniel Leupi schon in seinen ersten Wochen im Amt das erste Mal den Rotstift angesetzt. Sein Auftrag, alle müssen ihre Budget um total gut 60 Millionen Franken kürzen.
Ich habe auch gesehen, dass anders als früher das Finanzdepartement nicht mehr keinen besonderen Effekt das Defizit quasi noch ein bisschen verbessern. Ich kann schlicht sagen, Kolleginnen und Kollegen, wir müssen hier einfach noch mehr das Wünschbare vom Notwendigen trennen.
Welche Departement wo genau abspecken, erfährt man erst, wenn Ende September das Budget für das nächste Jahr vorliegt. Bei ihm selber, neben den Finanzen gehören auch die Immobilien, die IT und das ganze Personal zum Departement, sieht Daniel Leupi ein paar Möglichkeiten.
Wir könnten ein Beispiel nennen. Der Stadtrat hat sich entschieden, im Kongresszentrum eine neue Strategie zu fahren. Das ist nicht in erster Linie finanzpolitisch motiviert, aber es hat ganz klar auch einen finanzpolitischen Effekt, als wir da natürlich dann auch nicht zwei grosse Objekte unterhalten, das neue Kongresszentrum und das Kongresshaus.
Weil ich sich aber auch dafür einsetzen, dass die Stadt nicht noch mehr Steuereinnahmen verliert. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Bund seine nächste Unternehmenssteuerreform umsetzt.
Wir haben ganz klar bei der Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf unser Anliegen deponiert, dass wir in diesen Gesprächen zwischen Bund und Kanton, wie das soll, umgesetzt werden, dass wir dabei sind, weil es trifft, steht ganz substanziell.
Der Daniel Leupi hat Ausfälle, die bei dieser Reform für Zürich würden anfallen, heute mit rund 300 Millionen Franken beziffert. Das ist so viel, wie die Stadt schon seit der Finanzkrise weniger an Steuern einnimmt. Trotz aller Bemühungen stellt der Finanzvorsteher nach 100 Tagen im Amt fest, die Kosten für die Stadt steigen, nur schon, weil mehr Leute hier wohnen. Gleichzeitig kommt weniger rein, vor allem, weil die Banken immer noch kaum Steuern zahlen. Muss die Stadt bei dieser Ausgangslage schon bald selber mit den Steuern rauf?
Da kann ich im Moment nichts dazu sagen. Zum Voranschlag 14 sage ich noch nichts, das ist noch nicht durch den Stadtrat. Und was in den folgenden Jahren ist, da muss man alle möglichen Mittel einfach unvoreingenommen einfach prüfen und eine ausgeglichene Rechnung kann man, das ist klar, nicht nur mit einer Massnahme erzielen.
Ein Nein ist das auf jeden Fall nicht. Der Wechsel vom Polizeidepartement zu den Finanzen war nicht ohne, hat Daniel Leupi zugegeben. Nicht nur, weil er die neue Aufgabe gar nicht wollte und die übliche 70-Stunden-Woche nicht kürzer geworden sei. Trotzdem fühlt er sich jetzt wohl. Mehrheitlich positiv klingt es auch, wenn man andere Politiker fragt, welchen Eindruck sie vom neuen Finanzvorsteher haben. Der Präsident der Finanzkommission im Stadtparlament, der Severin Pflüger von FDP, meint zum Beispiel:
Ja, als sehr engagierter Politiker. Das Finanzdepartement ist aber sehr komplex und das hat auch Daniel Leupi müssen merken. Es gibt für ihn viel, wo er sich einarbeiten muss. Und er, typisch, dass er nichts falsch machen hat, halt entsprechend auch länger.
Dafür sage ich einen, der, wenn immer möglich, einen Konsens suche mit dem Parlament und nicht nur die Meinung vom Stadtrat durchsetzen.
Dorothea Simeon. Ein Interview mit dem Daniel Leupi zu seinen ersten 100 Tagen als Zürcher Finanzvorsteher gibt es bei uns im Internet unter srf.ch/news. Zum zweiten Mal steht er vor Gericht, der sogenannte Hasch-Jesus von Vila. Der Mann hat mit grausamen Methoden seine beiden Töchter misshandelt und geschlagen. Er ist schon mal verurteilt worden, der Prozess hat aber wegen einem Formfehl müssen wiederholt werden. Heute hat ein neuer Prozess am Winterthurer Bezirksgericht angefangen. Und die Anträge sind bekannt. Der Staatsanwalt fordert 12 Jahre Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung, der Verteidiger einen Freispruch. Nicole Freudiger, Sie verfolgen für uns den Prozess am Bezirksgericht. Der Verteidiger fordert also einen Freispruch. Wie hat er das begründet?
Ja, der Verteidiger hat bestritten, dass der Anklagte eine schwere Körperverletzung begangen hat. Klar ist, dass der Anklagte seine 2 Töchter, damals 7 und fast 5, bestraft und misshandelt hat. Sie haben zum Beispiel Schläge aufs Füdli bekommen mit einem Kochlöffel, sind kalt abgeduscht worden, haben keine Nacht bekommen und haben stundenlang müssen an der Wand stehen, zum Teil eine ganze Nacht lang. Klar ist auch, dass der Anklagte die Verantwortung für die Strafe übernimmt, obwohl zum Teil die beiden Frauen die Mädchen bestraft haben, die mit ihm zu Vila in einer Art Sektenwege gewohnt haben. Trotzdem, die Schläge und andere Strafen, das sei nicht genug für eine schwere Körperverletzung, hat der Verteidiger gesagt. Der Anklagte hätte seine Mädchen auch nicht wollen misshandeln, sondern, Zitat, zu Jesus Christus führen. Der Anklagte hat sich nämlich bei seinen Strafen aufs Alte Testament bezogen und auf einen Bibelgelehrten aus dem 19. Jahrhundert. Der Verteidiger hat darum betont, er habe aus blinder religiöser Überzeugung gehandelt und verlangt einen Freispruch.
Anders gesetzt der Staatsanwalt. Der Staatsanwalt will 12 Jahre Gefängnis. Warum?
Der Staatsanwalt redet von einem, Zitat, tyrannischen Foltersystem vom Anklagten. Wegen diesen Misshandlungen kämpfe die ältere Tochter jetzt mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und das jüngere Mädchen, das ist ja gestorben, weil die Freundin vom Anklagten es geschüttelt hat, das sei beim Tod massiv verwahrlost gewesen. Und dass der Anklagte die Misshandlungen nicht hätte wollen, das lässt der Staatsanwalt auch nicht gelten. Jeder wisse, dass solche Misshandlungen zu schweren Schäden führen. Die Misshandlungen sagen also vorsätzliche, schwere Körperverletzung und der Anklagte soll für 12 Jahre ins Gefängnis, fordert der Staatsanwalt.
Der Anklagte ist am zweiten Prozess auch nochmal befragt worden. Was sagt er zu diesen Vorwürfen?
Er hat die Strafe zugegeben heute Morgen. Er hat heute Morgen aber nicht mehr gesagt als unbedingt nötig. Er hat auch keine Emotionen gezeigt, obwohl sein Verteidiger gesagt hat, der Tod von seiner Tochter, den nehme ich ihn sehr mit. Und der Anklagte hat betont, dass er heute nicht mehr so würde bestrafen. Und das ist ein zentraler Punkt. Der Anklagte hat nämlich eine neue, eine 3-jährige Tochter wieder, die ihn einmal pro Monat im Gefängnis kommt, besuchen. Und der Staatsanwalt fordert ja eine Verwahrung wegen der Rückfallgefahr.
Der Prozess ist, wie gesagt, der zweite Anlauf. Der Mann ist schon mal verurteilt worden zu 9,5 Jahren Gefängnis. Ist es möglich, dass er jetzt noch mehr überkommt?
Ja, das ist eben ein bisschen kompliziert. Beim ersten Prozess ist der Mann ja vom Geschworenengericht verurteilt worden. Ein paar Formen, die zu dem Urteil geführt haben, sind aber nicht in der Anklageschrift drin gewesen. Darum ist das Urteil wegen einem Formfehler ungültig. Wenn sie jetzt wieder zurück würde gehen als Geschworenengericht, dann dürfte das Gericht keine höhere Strafe geben als beim ersten Mal. Nur das Geschworenengericht, das gibt's nicht mehr. Jetzt ist es das Bezirksgericht Winterthur, das urteilt und es ist schlicht nicht klar, ob das jetzt mit der Strafe rauf darf oder nicht. Das müssen jetzt die Richter entscheiden, wie auch über Strafmaß und das Urteil, das gibt's sehr wahrscheinlich morgen.
Danke, Nicole Freudiger. Nicole Freudiger, telefonisch vom Winterthurer Bezirksgericht. Der Fall Carlos beschäftigt jetzt das Bundesgericht. Der Anwalt vom 17-jährigen Straftäter hat Beschwerden gegen die Inhaftierung von Carlos als oberste Gericht weitergezogen. Das Zürcher Obergericht hat das Gesuch für eine aufschiebende Wirkung abgelehnt. Der Carlos bleibt vorläufig also hinter Gitter. Der Anwalt hätte wählen, dass der Gala aus der Haft entlassen wird, bis klar ist, ob er rechtlich gesehen überhaupt hätte verhaftet werden. Auch das Zürcher Bezirksgericht hat sich heute nochmal gemeldet und schreibt, dass das Jugendgericht den 17-Jährigen unter anderem wegen schwerer Körperverletzung verurteilt hat. Er sei nie wegen versuchter Tötung angeklagt gewesen. Das sei auch der Grund, warum das Gericht eine Unterbringung mit einer ambulanten Massnahme angeordnet und den Strafvollzug aufgeschoben hat. Der Zürcher Regierungsrat ist für die Registrierung der Waffen. Er begrüßt den Vorschlag vom Bundesrat. Es sei wichtig, dass sich Behörden schnell ein Bild machen können. Wenn alle Waffen registriert sind, könnte die Polizei vor einem Einsatz prüfen, ob die Zielperson eine Waffe hat oder nicht. Der Bundesrat will, dass alle Waffen in den kantonalen Waffenregistern aufgeführt sind und dass die kantonalen Register untereinander verknüpft sind. Die Winterthurerinnen und die Winterthurer kommen einen neuen Aussichtspunkt über. Der oberste Stock vom neuen Hochhaus, der auf dem Sulzer Areal gebaut wird, soll für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Das Hochhaus soll 120 Meter hoch werden, das heisst nur gerade 6 Meter kleiner als der Prime Tower in Zürich. In einem nächsten Schritt muss der Winterthurer Gemeinderat über den Gestaltungsplan entscheiden. Beim Bahnhof Schaffhausen gibt es ab heute mehr Standplätze für Taxi. Mit dieser Sofortmassnahme muss der Schaffhausen Stadtrat wieder für mehr Ordnung vor dem Bahnhof sorgen. Weil in der letzten Zeit immer mehr Taxifahrer mit Konzessionen vor dem Bahnhof gewartet haben, ohne dass sie einen Standplatz gehabt haben, ist es zu Konflikt gekommen. Jetzt hat der Stadtrat gehandelt. Ab heute gibt es 8 Standplätze mehr. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen Standplätze. Allerdings gibt es eine zeitliche Einschränkung. Die zusätzlichen Standplätze gibt es nur zwischen dem Abend um 8 Uhr und am Morgen um 5 Uhr. Der Verleger der Schaffhausen Nachrichten, der Norbert Neininger, ist das Jahr Thema in der Szene. Das Branchenmagazin «Schweizer Journalist» hat ihn als Verleger vom Jahr ausgezeichnet. Der Norbert Neininger hat es fertiggebracht, dass die Zeitung Schaffhausen Nachrichten unabhängig bleiben sollen, auch wenn der Druck auf Grossverlage wegen dem Strukturwandel immer grösser geworden sei. Die Schaffhausen Nachrichten sagen bei dieser Medienkonzentration ein Teil von der Vielfalt, die für die Pressefreiheit von einem Land äußerst wichtig sei. Dabei ist ein bisschen in der Krise. In der Schweiz wird generell immer weniger Wein getrunken, dazu ankommt, dass jetzt auch noch der Import von billigeren ausländischen Weinen gelockert werden soll. Pläne, die die einheimischen Winzerinnen und Winzer überhaupt nicht verstehen können. Aber die Weinproduzentinnen und Produzenten sollen aufhören jammern und mehr Selbstbewusstsein zeigen. Das hat heute der Präsident vom Branchenverband Zürcher Wein zu Walterlingen im Stammertal gefordert. Von dort berichtet der Roger Steinemann.
Eine Degustation von Wein aus dem Stammertal zeigt es. Verstecken müssen sich die einheimischen Winzer und Kellereien überhaupt nicht mit ihren Produkten. Die Zeiten sind vorbei, wo man sich nach dem Weintrinken im Bett hat müssen wälzen, damit es einem die Magenwand nicht einseitig wegätzt. Qualität macht es aus, wo die Einführung der Mengenbegrenzung Anfang der 90er Jahre gebracht hat. Jörg Sachser, Präsident vom Branchenverband Zürcher Wein, ruft seine Kollegen darum auf, dass sie den Kopf nicht hängen lassen sollen.
Kopf hoch, würde ich erstens sagen. Und zweitens ist es schon so, es gibt hervorragende Traubenproduzenten, die aus diesen Trauben hervorragende Wein machen. Und sie warten, bis jemand den Wein kauft, aber das reicht heute nicht mehr. Man muss natürlich wirklich in die Vermarktung mehr investieren. Man muss halt in Gottes Namen sagen, dass wir absolut da sind.
Mehr Werbung machen für den Zürcher Wein. Das wünscht sich der Präsident vom Branchenverband. Wobei der Jörg Sachser so etwas wie Aufbruchstimmung spürt. Es gäbe nämlich einen Trend hin zum Einheimischen, auch bei den Weinfreunden. Und das müssen wir ausnutzen. Für die Produzenten heisst das, vermehrt die Präsenz an Veranstaltungen und Anlässen in der Stadt und auf dem Land. Der Branchenverband Zürcher Wein will unter anderem einen neuen Weinerlebnisweg von Winterthur bis Rafz einrichten.
Da sind Gummiwanderungen geplant, da sind verschiedene Aktivitäten wie im Schlosshof, eine Sommernachtserenade und so weiter. Wir wollen eben die Leute auch in unser Naherholungsgebiet holen.
Zum Beispiel auch ins Stammertal. Dort vermarktet Karl Keller seit 20 Jahren den eigenen Wein und das mit Erfolg. 5 Hektar Rebfläche hat er und gehört damit zu den grossen Produzenten im Kanton Zürich. Sein Familienbetrieb in Walterlingen geht es gut. Trotzdem schaut auch er manchmal mit gemischten Gefühlen in die Zukunft, wenn er ins Rat sieht, wo ausländische Wein für 3 Franken angeboten werde und man gleichzeitig über Importlockerungen diskutiere, dann gebe ihm das zu denken, sagt Karl Keller.
Bei vielen von diesen billigsten Wein, da haben die die Trauben produzieren, nicht das Leben von dem. Die verdienen nichts, wirklich nichts. Und ich finde das immer ein bisschen schade, das kommt nie über, dass einfach die Wertschöpfung für die, die am Anfang sind, dann ganz miserabel ist.
Er will seinen Leuten anständige Löhne zahlen. Dass generell weniger Wein pro Kopf getrunken wird, mit dem kann der Karl Keller leben. Schließlich verzeichnen wir ja ein Bevölkerungswachstum. Dann gleiche sich das wieder aus, meint er optimistisch. Er hat seinen Wein bis jetzt jedenfalls immer verkaufen können. Man muss sich einfach an den Bedürfnissen der Leute anpassen. Ganz aktuell heisst das, mehr Wein in der Flasche lagern, bis er wirklich trinkreif ist. Und erst dann verkaufen.
Wir müssen uns den neuen Einkaufsgewohnheiten ein bisschen anpassen und auch ein bisschen mehr ans Lager legen, eben weil der Konsument Wein selber nicht mehr lagert. Dass wir auch können und dürfen einen älteren Jahrgang verkaufen, so dass man posten und das Abend auftischen kann.
Sich den Bedürfnissen anpassen und Werbung machen für den guten regionalen Wein. Darin sieht auch der Schaffhauser Weinbauchef Markus Leumann das Erfolgsrezept gegenüber der ausländischen Konkurrenz. Auch er glaubt, dass einheimische Schaffen bei den Leuten wieder mehr gefragt ist.
Da zählen, glaube ich, auch ein Haufen Winzer darauf, dass wirklich der regionale Weinkonsum wichtig ist und wenn man die Wertschätzung auch anerkennt und dann noch die Qualität entsprechend auch wahrnimmt und dann nachher müssen wir auch nicht so stark jeweils von diesen Ausland-Importen Angst haben.
In der Rebe selber ist im Moment Ruhe angesagt. Da können die Winzer nicht viel anders machen, als warten, bis die Trauben reif sind. Was den Jahrgang 2013 betrifft, sind übrigens trotz dem kalten und nassen Frühling alle Voraussetzungen vorhanden, dass es wieder einen guten bis sehr guten Jahrgang gibt in den Kantonen Zürich und Schaffhausen.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist 14 Minuten vor 6. Wer gerne in die Museen geht, der kann das Wochenende aus dem Vollen schöpfen. In Zürich ist die lange Nacht der Museen und in Winterthur fängt der allererste Kulturherbst an. Bei diesem Kulturherbst tun sich 17 Winterthurer Museen zusammen und präsentieren das Reichsprogramm mit ganz verschiedenen neuen Ausstellungen. Cordelia Fankhäuser hat eine ausgesucht und genauer angeschaut, nämlich die Ausstellung «Tattoos im Gewerbemuseum».
Am Anfang der Ausstellung steht ein Blutsbärli. Das ist aus Plastik und von der Zechenspitze bis zum Haaransatz tätowiert. Die beiden heissen Pablo und Ruth und die Ausstellungsmacherin Susanna Krumschick stellt sie vor.
Pablo und Ruth sind, ich würde sagen, groteske Skulpturen von Enrique Martí, einem spanischen Künstler.
Und mit diesen Skulpturen will Susanna Krumschick zeigen, wie sich Künstler mit Tattoos beschäftigen. Die meisten machen Fotos oder Videos von Menschen mit Tätowierungen. Das Zürcher Künstlerduo Galic und Gredig hat 22 tätowierte Frauen und Männer gefilmt. In einem von diesen vielen Videoclips erzählt dann zum Beispiel ein Vater, warum er sich als Symbol für seinen Sohn einen Hirsch hat tätowieren lassen.
Wo oben am Geweih zwei Hörner so wie abgebrochen hat, weil er hat x-mal den Grind angeschlagen als Junge. Weil er es einfach nicht geglaubt hat und das hat müssen erfahren. Das sind meine Symbole.
Tattoos sind heute modern, aber neu sind sie nicht.
Tätowierungen gibt es natürlich wahrscheinlich schon immer und in wahrscheinlich fast allen Kulturen. Vor allem dann Mitte 19. Jahrhundert sind Tätowierungen im Westen sehr, sehr populär geworden. Das Problem ist, dass die Haut nicht so gut konservierbar ist und man darum wenig darüber weiss.
In dieser Ausstellung zeigt Susanna Krumschick aber so konservierte Haut mit Tattoos drauf. Und das ist ziemlich gruselig. Im Regal steht ein Glas neben dem anderen und jedem hat es einen Fetzen echte Haut mit einem Tattoo drauf. Ziemlich unangenehm ist auch ein Video von einem polnischen Künstler.
Der Artur Zimiewski überredet einen polnischen alten Mann, der Auschwitz überlebt hat, seine Nummern nachher zu tätowieren lassen. Ein Video, das sehr polarisiert. Wir zeigen es trotzdem, weil wir die Diskussion wichtig finden und vor allem auch das Thema aufgreifen wollen.
Allein schon das Geräusch der Tätowierungsmaschine ist bei diesem Video fast unerträglich. Neben so künstlerischen Arbeiten hat es in Winterthur im Gewerbemuseum auch ganz praktische Sachen. Zum Beispiel eine ellenlange Vitrine voller Werkzeuge, die man zum Tätowieren braucht. Und an einer Maschine, die ein bisschen aussieht wie eine alte Trampineimaschine, kann man es selber gerade ausprobieren. Der amerikanische Künstler, der Chris Eckert, hat die Maschine gebaut und er führt sie ja gerade selber vor. Er klemmt den Arm drunter, startet den Motor und eine Art Kugelschreiber malt ein Tattoo.
You explain that. The machine picks the religion, yeah? Today I'm Muslim.
Heute ist ich Muslim.
Die Maschine wählt immer ein religiöses Symbol aus. Heute sei er Muslim. Die Tattoo-Ausstellung bietet zum ersten Mal einen Querschnitt durch die Welt von diesen Tattoos. Und ob die jetzt schön oder grusig sind, entscheidet jede Betrachterin selber. Auch die Ausstellungsmacherin Susanna Krumschick will nicht werten.
Tätowierung ist so eine alte Tradition und wird, glaube ich, nach wie vor unterschätzt. Ich finde, es ist wichtig, dass sich auch Kunst- und Designinstitutionen dem Thema annehmen, auch als ästhetische Ausdrucksform.
Und so wie der Rundgang durch die Ausstellung angefangen hat, so hört er auch auf, nämlich mit einer Skulptur. Am Anfang waren es Pablo und Ruth, am Schluss stehen wir vor der Donata.
Genau, das ist Donata, ein ausgestopftes Schwein. Es ist auch eine Arbeit von Wilhelm Delois, wo das Schwein tätowiert hat, auf einer Art Farm, hat er das genannt. Die haben ein glückliches Leben geführt und wo sie gestorben sind, hat er sie ausgestopft oder hat eine Haut abgezogen und diese Werke sind jetzt in Sammlungen in verschiedenen Museen.
Ganz klar, über das tätowierte Schwein kann man den Kopf schütteln und sich fragen, was das soll. Und genau das will die Kuratorin Susanna Krumschick. Für sie ist eine Ausstellung nicht ein Ort, wo Antworten gibt, sondern ein Ort, wo neue Fragen entstehen und wo man Entdeckungen machen kann.
Cordelia Fankhäuser. Die Ausstellung «Tattoo» im Winterthurer Gewerbemuseum geht morgen im Rahmen des Kulturherbst auf und sie läuft bis nächsten Sommer. Sie war 5 vor 6 Uhr. Der sonnige Sommer geht morgen noch weiter, aber nur am Morgen, dann wird es nass. Der Wetterbericht von SRF Meteo mit dem Gaudenz Fluri.
Auch heute gibt es wieder an den meisten Orten eine sternenklare und ziemlich milde Nacht. Morgen kann es in den grossen Gewässern nach wieder ein paar Nebelfelder haben, die sich sofort auflösen. Der Tag durch ist es dann wieder sonnig. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken vor allem über dem Zürcher Oberland in der Nähe von den Alpen und auch dort kann es da und dort mal einen kurzen Regenguss geben. Den allermeisten Orten bleibt es aber trocken. Die Temperaturen gehen am Morgen nochmal ziemlich drauf. Es gibt Stein am Rhein und in Wädenswil 28, in Talwil und in Tüfe 27 Grad. Auch in der Höhe ist es mild, auf dem Rand 24, auf dem Bachtel 22 Grad. Was am Wochenende genau läuft, ist noch unsicher, aber es hat sicher deutlich mehr Wolken rum und es kann ab und zu mal regnen. Wahrscheinlich am Sonntag häufiger als am Samstag. Die Temperaturen gehen dementsprechend ein bisschen zurück. Am Samstag gibt es noch so etwa 5-26, am Sonntag dann noch 24 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit um 6 mit dem Blick in die Welt nochmal den Blick auf die wichtigsten regionalen Meldungen vom heutigen Tag. Nach 100 Tagen im Amt hat der neue Finanzvorsteher von der Stadt Zürich, der Daniel Leupi, eine erste Bilanz gezogen und gerade mal all überrascht. Er hat in dieser kurzen Zeit schon mal einen Pflock eingeschlagen und hat seine Stadtratskollegen zum Sparen verknurrt. Jeder Stadtrat und jede Stadträtin muss im eigenen Departement mit dem Rotstift über die Bücher. Alles in allem sollen 60 bis 80 Millionen Franken gespart werden. 12 Jahre Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung oder einem Freispruch. Das sind die Anträge beim zweiten Prozess gegen den sogenannten Hasch Jesus von Bila. Er ist schon mal vor Gericht gestanden und er verurteilt wurde zu 9,5 Jahren Gefängnis. Wegen einem Formfehler hat der Prozess noch einmal wiederholt werden. Der hat heute vor dem Winterthurer Bezirksgericht angefangen. Vorgeworfen wird dem Anklagten, dass er seine beiden Töchter jahrelang schwerst misshandelt und geschlagen hat. Der 17-jährige Straftäter, als Carlos in den Medien bekannt wurde, bleibt vorläufig hinter Gitter. Das Obergericht hat die Beschwerde vom Anwalt abgewiesen. Der Anwalt hat sie jetzt ans Bundesgericht weitergezogen. Der Anwalt will die aufschiebende Wirkung, bis klar ist, ob der Carlos rechtlich gesehen überhaupt hätte verhaftet werden. Jetzt liegt der Ball beim Bundesgericht. Und das war es von heute. Redaktion der Sendungen Peter Fritsche, am Mikrofon Margrit Meyer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.